Genau, und es freut mich, das zu wissen, dass Gott uns lieb hat. Er ist einfach die Basis für alles. Ich möchte morgen uns entführen in den Psalm 118. Starker Psalm. Und ich hoffe, dass Gott in uns aufschließt heute Morgen und wir echt herausgefordert und ermutigt werden. Ich lese ihn einfach mal auf einen Rutsch vor, dass wir so einen Eindruck bekommen und so einen Zusammenhang haben und dann gehen wir mal durch. Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Es sage doch Israel, dass seine Gnade ewig währt. Es sage doch das Haus Aaron, dass seine Gnade ewig währt. Es sagen doch die den Herrn fürchten, dass seine Gnade ewig währt. Ich rief zum Herrn in meiner Not. Und der Herr antwortete mir durch Befreiung. Der Herr steht mir bei, ich fürchte nichts. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr steht mir bei unter meinen Helfern. Und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Besser ist's, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist's, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Alle Nationen haben mich umringt. Im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt. Im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Sie haben mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie ein Dornenfeuer. Im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr half mir. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, und er ward mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn errang den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Taten erzählen. Der Herr züchtigt mich wohl, aber den Tod gab er mich nicht. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor zum Herrn. Die Gerechten sollen da hineingehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen froh sein und uns freuen an ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen! Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Der Herr ist Gott und hat uns erleuchtet. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Ich sage doch Israel, dass seine Gnade ewig währt. Es sagt doch das Haus Aaron, dass seine Gnade ewig währt. Es sagen doch die den Herrn fürchten, dass seine Gnade ewig währt. Wenn in der Bibel was gesagt wird, was wahr ist, was wichtig ist, was richtig ist, was bemerkenswert ist, dann ist es immer doppelt gesagt. Immer. Ja, es gibt diesen Vers, nur aus dem Mund zweier Zeugen ist etwas wahr und richtig. Immer aus dem Mund zweier Zeugen. Wenn ihr Prophetien bekommt, wenn Dinge in euer Leben gesprochen werden, whatever, aus dem Mund zweier Zeugen. Es muss zweimal kommen. Es muss sich bestätigen. Oder es braucht zumindest die Bestätigung durch andere. Es muss immer zweimal sein. Aber hier sagt der Psalmist gleich viermal, dass die Gnade Gottes ewig währt. Viermal. Zweimal zwei. Das ist also doppelt wahr. Jetzt würde ich ja gerne mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und sagen, glaubst du, dass Gottes Gnade ewig währt? Ja, klar, glauben wir alle. Wird jeder Ja sagen. Dann sage ich an, geh mal in deine dunklen Stunden diese Woche rein. In deine Einsamkeit. In dein Versagen. In dein Alleinsein. In deinen Schmerz, in dein Gefühl, verlassen zu sein, missbraucht worden zu sein, nicht beachtet worden zu sein. In deinen Schmerz, wo Gott so fern scheint. Und dann frage ich dich, währt Gottes Gnade ewig? Dann erst recht. Seine Gnade. Ja, genau. Seine Gnade währt ewig. Egal, wie es mir geht. Egal, wie es mir geht. Aber ich fühle mich manchmal nicht so, oder? Ich fühle mich manchmal nicht so, dass ich sage, ja, Halleluja, du bist gütig, deine Gnade währt ewig. Aber es ist so. Der Psalmist sagt es viermal. Es ist so. Gottes Gnade währt ewig. Egal, wie es dir geht. Und deswegen fordere ich uns raus. Es sagen doch, die den Herrn fürchten. Was? Deine Gnade währt ewig. Los, ich will es hören. Es sagen, die den Herrn fürchten. Deine Gnade währt ewig. Amen. Nehmt es mit. So wie der Hans-Peter das sagt, egal in welcher Situation und gerade in den Tiefen, seine Gnade währt ewig. Amen dazu. Und es ist wichtig für alles, was jetzt kommt, was der Psalmist schreibt, was er bekennt, was er erlebt hat, wozu er auffordert. Das ist die Grundlage. Gottes Gnade währt ewig. Und es gibt keine Zweifel daran. Keinen Zweifel. Viermal gesagt. Seine Gnade währt ewig. Nichts steht dagegen. Nichts. Seine Gnade währt ewig. Gott ist dir gnädig. Gottes Gnade über deinem Leben ist andauernd, ohne Ende, hört nicht auf. Das ist sein Herz für dich. Gott ist gütig, so ist er. Alles, was ihn aufhalten kann, ist nur, wenn wir seine Güte nicht wollen. Aber nicht, weil er nicht mehr gütig wäre. Nur unser Nichtwollen hält ihn auf. Sonst nichts. Gottes Gnade währt ewig, hat Bestand, ist von ewiger Güte. Die D-Mark gibt's nicht mehr. Jetzt gibt's 10 Euro. Und whatever. Ja? Alles vergeht. Alles vergeht. Gottes Gnade nicht. Okay? Und dann fängt er an und sagt, ja, woher? So wie wenn er jetzt erklärt und dann sagt, ja, Gottes Gnade währt ewig. Guck mal in mein Leben. Er sagt, ja, ich rief zum Herrn in meiner Not. Also, mal Punkt 1 hier in dem Vers, ja. Es gibt Not in unserem Leben. Wer immer Not in seinem Leben hat, erlebt nichts Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, braucht sich nicht verdammen, nicht verurteilen, ist nicht schlechter als andere Menschen, ist nicht verworfen, ist nicht vergessen, was immer der Feind uns einreden will, glaub es nicht. Die Tatsache, dass du Not hast in deinem Leben, hat auch der Psalmist hier schon bestätigt. Das ist normal für unser Leben. Wir haben Not, wir kommen in Nöte. Es gibt Not in unserem Leben. Und wenn ich meine Augen aufmache und gucke mich um, Gespräche mit Menschen und so, auch allein in diesem Raum, wie viel Not ist in diesem Raum? Bekannte, Unbekannte, ja. Was macht der Psalmist mit seiner Not? Er ruft zum Herrn. Er ruft nicht die Telefonnummer von Assmanns an. Das mal auch. Aber, versteht ihr? Er ruft, wen ruft er an? Den Herrn. Er rief zum Herrn in seiner Not. Und was Gott antwortet. Wie antwortet er denn? Was ist die Antwort Gottes, die letztendliche Antwort Gottes? Womit antwortet er Nein. Nein. Nein, hier steht doch. Lebt doch. Vers 5. Der Herr antwortete mir durch Befreiung. Meine Güte, Not ist doch immer etwas, das uns eingrenzt, beengt, gefangen nimmt. Ja? Süchte oder Probleme, meine Finanzen, Menschen um mich herum, eigene Sünde, Schuld in meinem Leben, ja, Probleme, Umstände, habe ich glaube ich schon gesagt, geistliche Mächte schlechthin, ja, so viele Dinge, die mich in Not bringen, die mir Not machen. Ich rief zum Herrn in meiner Not. Und womit antwortet er? Mit Befreiung. Einladung. Rufe zum Herrn in deiner Not. Ruf ihn an. Und wenn es nicht gleich dann morgen ist, die Befreiung, oder übermorgen, egal, bleib dran. Ruf ihn an in deiner Not. Wenn du deine Not erlebst, wenn sie dir wieder ganz nah rückt, wenn du sie wieder ganz nah spürst, wenn sie dir wieder wehtut, wenn sie sich gerade nicht verdrängen lässt, wenn du gerade nach Luft schnappst und es dir Oberkante, Unterlippe steht, dann ruf zum Herrn. Keine Angst, dass das Wasser dann reinläuft. Ruf zum Herrn in deiner Not. Und er wird antworten durch Befreiung. Warum? Weil seine Gnade ewig währt. Auch noch 2000 Jahre nach Jesus, 3000 Jahre nach dem Psalmist, 4000 Jahre nach Abraham, 6000 Jahre nach Adam und Eva. Seine Gnade ist auch heute noch am, keine Ahnung, x 10. November im Jahr 2007 sie wert. Ich rief zum Herrn in meiner Not und der Herr antwortete mir durch Befreiung. Haben wir ein Zeugnis? Hat jemand zum Herrn gerufen in seiner Not und hat ihn befreit, Freiheit erlebt? Der Druck um die Brust ging weg. Menschen konnten ihn nicht mehr bedrängen. Er konnte vorwärts gehen, weitergehen. So und so. So kein 2-Stunden-Zeugnis. Ich meine so ein 2-Minuten-Zeugnis. Ja, okay. Ist ein bisschen spontan vielleicht gerade. Stimmt, die Alex, genau. War ja Alex, ja richtig. Du hast ja das Zeugnis vorgegeben. Der Herr, ja, antwortete ihr durch Befreiung. War befreiend, oder? Dann danach, nach dem Meeting. Super. Halleluja. Genau. Der Herr antwortete durch Befreiung. Halleluja. Ruf den Herrn an in deiner Not. Der Herr steht mir bei. Ich fürchte nichts. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr steht mir bei unter meinen Helfern. Ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Hier wieder. Der Herr steht mir bei, der Herr steht mir bei. Zweimal, okay? Sondern noch öfter vor auch hier im Psalm, begegnet euch überall. Gerade im Alten Testament, immer wieder werden Dinge zweimal gesagt, manchmal anders, ja, also manchmal anders ausgedrückt, aber es ist immer eine Wiederholung dieser einen Aussage. Der Herr steht mir bei. Der Herr steht mir bei. Hey, der Herr steht mir bei. Sag das mal. Der Herr steht mir bei. Ja, der Herr steht mir bei. Sag dir das jeden Morgen. Wenn du aufstehst, den Fuß aus dem Bett hiefst, sag, der Herr steht mir bei. Ich fürchte nichts. Fürchtest du nichts? Naja. Der Herr steht mir bei. Ich fürchte nichts. Nichts. Ich fürchte auch so viel. Aber der Psalmist, der sagt, die Gnade des Herrn ist ewig. Und ich rief ihn an in meiner Not. Und er heißt natürlich Befreiung. Und ich weiß, er steht mir bei. Er steht mir bei. Und deshalb fürchte ich nichts. Was kann ein Mensch mir antun? Also, wenn ich so Land auf, Land ab Gespräche habe mit Menschen, dann stelle ich fest, Christen wohlgemerkt, dass unseren landläufigen Christen, dir und mir, doch Menschen sehr viel antun können. Also, es ist eines der Dinge, die mich zeitlich am meisten beschäftigen. was Menschen Menschen antun. Ja, man nennt es dann landläufig, der hat mich verletzt. Wenn der mich aber verletzt hat, hat er mir ja was angetan. Also ob er mir was angetan hat, steht ja noch auf einem anderen Blatt. Aber ich habe das Gefühl, dass er mir was angetan hat. Also ich bin verletzt, ich fühle mich. Verletzt sei die bessere Ausdrucksweise, weil dann ist es ja erstmal noch ein ganz neutrales damit umgehen. Ja, es ist ja nicht erst ein Vorwurf, sondern es ist ja erstmal eine Auseinandersetzung damit, wie ich mich fühle. Ich fühle mich verletzt. Der Psalmist sagt aber, der Herr steht mir bei. Ich fürchte nichts. Was kann ein Mensch mir antun? Offensichtlich hat der Psalmist die Erfahrung, hey, wenn die Gnade des Herrn ewig wird und wenn ich den Herrn anrufe in meiner Not und wenn er kommt, um mich zu befreien und wenn ich weiß, dass er bei mir ist, dann kann kein Mensch mir was antun. Warum bin ich dann so verletzt? Um Himmels Willen, wer verletzt mich? Leute, ich habe die letzten 2 Wochen Mails bekommen von jemand, der unglaublich verletzt war, sich verletzt fühlte von seinen Ältesten. Ja, das waren Mails, Leute, ihr habt es jetzt alle gelöscht. Ja, der Herr steht mir bei, ich fürchte nichts. Was kann ein Mensch mir antun? Also nicht in unserer Gemeinde, nicht, dass wir uns hier rum überlegen. Ja? Aber dieser Vers, Leute, lasst uns hinkommen zu dem Glauben, den der Psalmist hier hat. Das drückt es doch dann bloß aus, wenn meine Verletzungen so groß sind, dann sehe ich doch nur, dass mein Glaube so klein ist. Dass mein Leben mit Gott so klein ist. Dass meine Beziehung zu ihm so gestört ist. Denn wenn der Herr bei mir ist, der Herr steht mir bei, dann kann kein Mensch mir was antun. Und wenn er mir was antut, wird es mich nicht treffen. Ja, hier heißt es doch, der Herr stehe mir bei unter meinen Helfern und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Das wird mir sogar Freude machen, zu sehen, was Gott an mir tut und an ihnen tut. Und schön auch, der Herr steht mir bei unter meinen Helfern. Also wir alle brauchen Helfer, wir alle haben Helfer. Allein die, die verheiratet sind, haben mindestens einen Helfer. Zumindest die Männer, die haben eine Gehilfin. War ein Spaß. Ja? Kein guter Spaß, na gut. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Die ist ja jetzt nicht da, sie hat jetzt... Ja, nee, also ich finde es trotzdem gut, dass hier einfach steht, der Herr steht mir bei unter meinen Helfern. Ja, also auch da, wo ich menschliche Helfer habe, ja, auch da, ich mich jetzt hoffentlich nicht irritieren, auch selbst dort brauche ich den Beistand meines Herrn, das ist doch cool. Ja, ja, finde ich, ich finde es jedenfalls cool. Gut. Also wir brauchen wirklich keine Angst haben vor Menschen. Keine, gar keine. Egal, mit welcher Motivation sie zu uns kommen. Ja? Ich brauche auch vor meinen Helfern keine Angst haben und vor meinen Feinden keine Angst haben, weil mein Herr mir beisteht. Und dann fährt der Psalmist fort und sagt, besser ist's, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Wieder zweimal. Besser ist, beim Herrn Schutz zu suchen. Suchst du Schutz bei Gott? Ganz praktisch. Ist er dein Schutz? Also, ich bin ja glücklicherweise auch noch ein Mensch, der so mit beiden Beinen im Leben steht. Ja, bin ja jetzt nicht so ein vollzeitlicher Pastor, der tagsüber seine Pantoffeln unter den Schreibtisch steckt und dann sonntags irgendwelche Dinge vom Leben erzählt, von denen er vielleicht nicht mehr so viel versteht oder so, sondern ich stehe ja auch mit beiden Beinen so im Leben, im Berufsalltag und ich merke, wie wichtig da zum Beispiel das Thema Beziehungen ist. Ja, es ist, ohne Beziehungen geht einfach nichts. Und das ist ja auch was ganz Normales eigentlich. Man baut sein Netzwerk auf, man hat sein Netzwerk, man die eine Hand wäscht die andere, in Anführungszeichen, ja, es ist ja zunächst mal was ganz Normales, ja, was ganz Menschliches, was ganz Gutes, dass man einander hilft, dass man sich gegenseitig ergänzt, und das ist auch in der Firma nicht anders, und oft sind es nicht die offiziellen Kanäle, auf denen man Dinge erreicht, sondern es sind einfach die Beziehungskanäle, auf denen dann Dinge gut laufen, ja. Aber irgendwo ist die Grenze. Irgendwo muss ich aufpassen, dass ich mich nicht auf diese Beziehungen verlasse. Dass ich nicht hergehe und anfange, versteht ihr, zu gucken, Schachbrett zu spielen und irgendwelche Dinge. Nee, es ist der Herr. Ich soll beim Herrn Schutz suchen. Und er wird mich schützen, auch so wie die Alex das erlebt hat, dann bei ihren Chefs, ja. Der Herr hat sie geschützt. Der Herr hat dafür gesorgt, dass die Dinge klar wurden. Ja? Und der Chef nicht, der Fürst in dem Fall, ja, ihr Chef, ja? Sondern Gott war derjenige, der dann da geholfen hat. Besser ist's, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und ich dehne das aus bis hin in die Gemeinde rein, dass ich sage, wo suchst du deinen Schutz? Wo suchst du deine Hilfe? Es ist gut, dass es Leiter gibt, ja, Dienstgruppenleiter, Hauskreisleiter, Älteste. Das ist gut, dass es das gibt. Die haben ihre Aufgabe und ihren Auftrag und es ist in Ordnung. Aber trotzdem die Frage, ja, welche Herzenshaltung hast du da? Und ich möchte es hier ermutigend sagen: Besser ist beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Ja. Hier ist der Punkt dann wieder mit Verletzungen. Ja. Oft entstehen ja die Verletzungen, die ich empfinde, aus falschen Erwartungen. Ja, ich habe Erwartungen, oder die jetzt so falsch sind, ist ja nochmal dahingestellt. Ich habe einfach Erwartungen, ja, an irgendwelche Menschen, Leitungspersonen, Chefs, Älteste, whatever. Ja. Diese Erwartungen werden nicht erfüllt und dann bin ich verletzt. War übrigens auch so die ganz tiefe Ursache von diesen Mails, die ich da bekommen habe. Ja. Nicht erfüllte Erwartungen. Ob die Erwartungen gerechtfertigt sind, steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber hier schreibt der Psalmist, besser ist es doch, ich suche gleich von Anfang an beim Herrn Schutz und Hilfe. Ja. Und er ist dann noch derjenige, der mich befreit. Alle Nationen haben mich umringt, im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt. Die haben mich umringt. Im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Sie haben mich umringt wie Bienen. Aber sie sind erloschen wie Dornenfeuer. Das war kein gutes Buchenholz, das war bloß ein Dornenfeuer. Ja. Im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Was machst du, wenn du bedrängt wirst? Was machst du, wenn die Not dich umringt? Was machst du, wenn die Dinge schief laufen? Was machst du, wenn du spürst, die Nationen, hier symbolisch für deine Nöte, Probleme, für den Feind, der dich angreift, der dich einengt, der dich in die Ecke drängt? Was tust du? Ich finde es super, dass der Psalmist jetzt sagt, ich zerhaue sie. Ich zerhaue sie. Sich auf Gott verlassen heißt nämlich gar nicht, untätig in der Ecke zu sitzen, sondern sich auf Gott zu verlassen heißt jetzt, deine Stellung einzunehmen, aufzustehen, hinzustehen und zu sagen, ich lasse mich nicht bedrängen. Ich lasse mich durch das Bedrängen meines Feindes nicht lähmen, nicht in Inaktivität stoßen. Ich ziehe mich nicht depressiv zurück. Ich jammer nicht im Eck rum. Sondern ich stehe auf. Ich stehe auf und sage, hey, ich, Detlef Hari, habe meine Position von Gott bekommen. Und er ist es, der mir beisteht. Er ist es, der mir Kraft gibt. Er ist es, der mir hilft. Und in seinem Namen zerhaue ich sie. Ich lasse mich nicht niederdrücken. Wie oft lasse ich mich in meinem Leben niederdrücken, Leute? Wie oft bin ich frustriert, wenn Dinge schief laufen? Wenn ich wieder merke, ich krieg mal wieder Knüppel zwischen die Füße. Ungerechtfertigt. Ja? Meine Frau ist ja gerade in Kur und das ist gerade so eine Phase. Ja. Da geht eins nach dem anderen schief. Ja. Also unser Auto ist schon zweimal kaputt gegangen, dort oben, bis hin, dass es jetzt abgeschleppt werden musste und 100 Kilometer wegsteht kann ich aufzählen. Ja. Lauter Angriffe, lauter Sachen, die wirklich frustrieren, demotivieren, niederdrücken. Ja, die Nationen umringen sie. Ja, so. Und die Frage ist, was mache ich? Lass ich mich unterkriegen? Lass ich mich niederdrücken? Oder sage ich, hey, ich komme mit meiner Not zum Herrn. Der wird mich befreien. Ich verlasse mich auf Gott und nicht auf Menschen. Und jetzt stehe ich auf und sage, ich, Mario und Harry, jetzt das Beispiel, oder ich, Detlef Harry, ich habe eine Position, eine Stellung von meinem Gott bekommen und da habe ich zu herrschen, das hat er mir gegeben. Das ist meine Familie, das ist mein Raum, das ist, wo er mich gesetzt hat und ich zerhaue sie jetzt im Namen des Herrn. Wohlgemerkt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, also jetzt nicht so hauen, ja, ja, sondern wir kämpfen ja gegen Mächte und goldene Finsternis, wir kämpfen gegen die, die aufstehen gegen uns und das sich dann in Situationen, in Finanzen, in all diesen Dingen ausdrückt und zeigt. Wir stehen auf, Leute. Sind wir Leute, die aufstehen? Sag mal Amen dazu. Sag, ich will aufstehen, ich will mich nicht unterkriegen lassen, auch wenn es so niederdrückend ist und wenn der Ausweg, ich stehe in der Ecke. Sie umringen mich wie Bienen. Klein, schnell, ja, nicht zu greifen. Stacheln drin. Aber sie werden verbrennen wie Dornenfeuer. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte. Aber der Herr half mir. Aha. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen, oder? Wer will uns niederdrücken? Es gibt nur einen, der permanent Interesse daran hat, die Schöpfung Gottes von ihrem ersten Tag an zu zerstören. Sein ganzes Werk besteht nur aus Zerstörung. Der Feind Gottes hat noch nie etwas Produktives, Konstruktives, Hilfreiches, Schönes auf die Beine gestellt. Er kann nur nachäffen, nachahmen und vor allem alles, was Gott Gutes und Schönes getan hat, zerstören. Und da gehört jeder von uns dazu. Der Feind will nicht, dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, unsere Schönheit, unsere Berufung, unsere Begabung, unsere Fähigkeiten, er möchte nicht, dass durch uns Gott gelobt und gepriesen wird, weil wir als Krone der Schöpfung einfach schön sind. In unserem Tun, in unserem Sein. Er will zerstören. Du wolltest, dass ich falle. Du hast mich hart gestoßen. Das gibt schon echt fiese Tritte in den Hintern von dem. Ja, aber der Herr half mir. Seht ihr, wir haben einen Helfer an der Seite. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied und erwart mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Hütten des Gerechten, nicht in den Palästen leider. Steht halt Hütten, ja, der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn errang den Sieg. Und das, wisst ihr das? Ich sage es euch ehrlich, ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, für uns als Gemeinde noch viel mehr. Dass so dieser Jubel der Gerechten hier gehört wird. Nicht nur, weil wir diese Lieder singen, ja, sondern weil wir in unserem Leben immer wieder erleben, die Rechte des Herrn hat den Sieg. Der Herr hat den Sieg errungen über die kleinen Nöte in meinem Leben, die kleinen Herausforderungen und die großen Herausforderungen in meinem Leben. Und er hat mit Befreiung geantwortet. Ich wünsche mir, dass so viele Dinge, die auch in unserer Gemeinde einfach noch da sind, dass wir erleben, dass sie umfallen wie Dominosteine, verbrennen wie Dornenfeuer. Ja, und dass wir jubeln hier. Dass wir jubeln. Und jetzt kommt nämlich der Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Taten verkünden. Und das wünsche ich mir, dass das hier steht. Hier. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Taten verkünden. Denn wir sind Treffpunkt Leben. Was ist denn zuallererst mal Treffpunkt Leben? Treffpunkt Leben ist zuallererst mal der Treffpunkt der Lebenden. Hier treffen sich die, die leben. Treffen sich hier die, die leben? Natürlich leben wir alle. Wir schnaufen und trinken und essen. Das ist aber nicht Leben. Wenn ich hier lese, ja, ist natürlich auch Leben, ja. Aber wenn ich hier lese, ich werde nicht sterben, sondern Leben des Herrn Taten erzählen, der ist ja auch gestorben. Aber was heißt denn, dass er nicht stirbt, sondern lebt und die Taten des Herrn verkündigt? Leute, wir können geistlich sterben. Wir können Gartenzwerge in unseren Garten stellen, wenn wir den einen haben. Und unsere Gartenzwerge einmal in der Woche polieren und putzen. Und ansonsten die ganze Welt im guten Mann sein lassen, inklusive Gott. Dann sind wir gestorben. Und alles, was er vorher sagt, dokumentiert, ich bin nicht gestorben und ich werde nicht sterben. Denn ich stehe auf gegen das, was sich gegen mich erhebt. Ich stehe auf gegen alles Niederdrückende. Ich stehe auf in der Kraft des Herrn. Ich vertraue auf meinen Gott. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen soll. Aber ich falle nicht, denn der Herr steht mir bei. Und wenn ich mal gefallen bin, stehe ich wieder auf. Ich bleibe nicht liegen. Ich bleibe nicht liegen, ich gehe weiter, ich lebe. Und deshalb, das wünsche ich mir so sehr, dass das hier steht. Ja, ich werde nicht sterben, sondern leben. Wozu werde ich leben? Um die Taten des Herrn, um die Taten des Herrn zu erzählen. Und das wünsche ich mir, dass das Treffpunkt Leben wird. Der Treffpunkt der Lebenden. Die leben, die aufstehen gegen alles, was sich gegen Gott und seine Schöpfung erhebt. Zunächst, zuallererst in ihrem Leben. Natürlich. Und dann darüber hinaus noch mehr. Und die dann die Taten des Herrn, das, was er tut, verkünden. Und da nicht am Feind rummachen. Scheiß doch drauf. Der ist sowas von, der interessiert uns nicht. Weil wir stehen auf und das wird verbrennen wie Strohfeuer, wie Dornenfeuer. Das interessiert uns nicht. Wir verkünden die Taten des Herrn. Wir leben, wir stehen auf. Wir stehen auf gegen alles, was uns niederdrücken möchte. Immer, immer, immer wieder. Denn die Gnade des Herrn währt ewig. Die Gnade des Herrn währt ewig. Die Gnade des Herrn währt ewig. Alle! Die Gnade des Herrn währt ewig. Also stehe ich auch immer wieder auf. Ich gehe weiter. Amen dazu. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Taten erzählen. Lasst uns das tun. Lasst uns aufstehen. Lasst uns zu den Lebenden gehören, nicht zu den Toten. Und dann die Taten des Herrn erzählen. Und dann werden wir sehen, dann wird es auch für manch anderen noch ein Treffpunkt Leben, weil er hier die Lebendigen trifft und selber zum Leben findet. Das wäre doch super. So, der Herr züchtigt mich wohl. So, jetzt ist es nicht, du hast mich hart gestoßen, aber der Herr stand mir bei. Der Herr züchtigt mich wohl. Auch. Ja, auch der Herr züchtigt mich. Der Herr erzieht mich. Er lässt Dinge zu in meinem Leben. Vieles macht er nicht selber, aber er lässt es zu. Er züchtigt mich. Zucht heißt Erziehung. Er geht pädagogisch mit mir um. Aha. Ganz klar. Er lässt mich nicht, wie ich bin. Er gestaltet mich um in sein Bild. Er legt seinen Finger in meine wunden Punkte rein. Ganz klar. Weil er nicht will, dass ich so bleibe, wie ich bin und mich selbst zerstöre. Ja. Der Herr züchtigt mich wohl, aber dem Tod gab er mich nicht. Er gibt uns nicht den Tod. Er nicht. Wenn wir uns selber ins Grab legen, da kann er nicht viel machen. Aber wenn wir aufstehen, wenn wir uns an ihn wenden, wenn wir um seine Hilfe anrufen, er gibt uns den Tod nicht. Er züchtigt uns, er erzieht uns, er ermahnt uns, er bringt uns zurecht. Und es können harte Phasen sein in unserem Leben. Aber er gibt uns nicht den Tod. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor zum Herrn. Die Gerechten sollen da hineingehen. Und das ist es dann, ja? Dass sich das Tor der Gerechtigkeit öffnet. Was ist denn das Tor der Gerechtigkeit? Jetzt will ich auch was hören. Jesus, Halleluja. Danke, Uschi. Jesus ist unsere Gerechtigkeit und er ist die Tür. Er ist das Tor, durch das wir reinmarschieren dürfen in den Tempel. Ha? Ist das nicht toll? Genau. Halleluja. Wir marschieren durch das offene Tor in den Tempel. Und dort beten wir Gott an. Ja? Natürlich ist es dann auch etwas, die Gerechten sollen da hineingehen. Ja? Jesus ist das Tor der Gerechtigkeit und wir leben diese Gerechtigkeit. Das ist natürlich wieder herausfordernd, ja, aber es ist so. Wir werden umgestaltet, wir lassen uns umgestalten. Wir leben die Gerechtigkeit. Wir leben nicht die Lüge. Wir leben die Gerechtigkeit. Halleluja. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Unser Tor der Gerechtigkeit, Jesus. Aber für mich heute Morgen nochmal ein ermutigender Aspekt an mich und an dich. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Warum verwirft ein Maurer einen Stein? Weißt du, die Ski ist kaputt, ist krumm. Jetzt hatte die da nicht so industriegefertigtes Material. Die hatte ja bloß einen Steinbruch und das Zeug da raus. Und die waren halt krumm und Chaps und Ding und haben halt Bast oder nicht, ne? Und wenn sie nicht Bast haben und wenn sie wirklich sowas von eckig waren, dass sie irgendwie nirgendwo mehr reingepasst haben, dann sind sie verworfen worden. War, ja, haben die auch gemacht, aber waren natürlich, die hatten nicht so tolle Werkzeuge wie wir heute so. Nicht immer. Genau. Aber der war offensichtlich so, dass man den nicht mal mehr passend machen konnte. Ja, ich glaube, das ist gut, der Aspekt. Denn, hier steht, super, der ist zum Eckstein geworden und das ist vom Herrn geschehen. Und den Aspekt, den du ansprichst, der ist cool. Weil nämlich Gott auch hergeht und uns als Stein passend macht. Wenn wir noch so krumm und so eckig sind, und das ist die gute Botschaft da dran, du kannst noch so krumm und so eckig sein, du kannst noch so schepp sein, dass die Bauleute sagen, mit dem ist Hopfen und Malz verloren. Den krieg ich nirgendwo rein. Ja, der Aspekt stimmt. Gott kriegt mich hin. Gott kriegt mich hin. Und der kriegt mich sogar so hin. Der kriegt mich so hin. Der kriegt mich nicht irgendwie hin, an irgendeiner Stelle. Ja, den kriege ich schon noch irgendwo unter. Ja? Gott kann uns sogar so zurechtbringen, dass wir zum Eckstein werden. Was ist der Eckstein? Nee, der hält den Bogen zusammen. Eckstein, also meines Wissens, der Eckstein, der Stein, der sitzt in so einem Bogen drin, in so einem Torbogen, der ist so schräg und der stützt dann quasi den ganzen Bogen, dadurch hält er. Ja. Also zum zentralen Stein, zum passenden Stein, zum Wow, ja, der Stein, den alle wegwerfen, denken alle, mit dem ist nichts zu machen, den kann Gott so hinbiegen, dass er sogar zum Eckstein wird. Das ist doch cool, oder? Das ist doch irre. Amen. Also Gott kann dich gebrauchen, Gott kann mich gebrauchen. Ach, Halleluja. Herrn Simon gebrauchen, ha? Simon, Eckstein, ha? Das ist cool, oder? Ja. Jo, wie ist das, wenn so ein Stein behauen wird? Also, wenn der Stein hat ja keine Schmerzen oder so. Aber theoretisch, wenn wir so als Stein behauen werden, kann schon mal wehtun, oder? Ja, bis wir dann so in Form sind, oder? Kann schon mal wehtun, gell? Ja. Naja, aber da steht er hier. Der Herr züchtigte mich wohl. Das ist so. Ne, der erzog mich. Der hat mich zurechtgebogen. Der hat mich zurechtgebracht. Aber, hey, ich werde leben. Ich werde leben. Amen, ha? Das ist super. Ja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen froh sein und uns freuen an ihm. Wow, hä? Das freue ich mich noch, dass wir hier so manchen stehen haben mal. Manche von uns und Leute, die noch dazukommen, die mal hier stehen und sagen, Leute, also mit mir war nichts mehr zu machen. Bei mir war Hopfen und Malz verloren. Aber Gott hat mich so zurechtgebracht, dass ich heute wie so ein Eckstein da drin hock und ein Haufen Zeugs durch mich gehalten wird. Ja, und das ist durch den Herrn geschehen. Und wir werden jubeln und sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen froh sein, uns freuen. An wem? An Gott. An Gott, ja. Ach Herr, hilf! Herr, lass wohl gelingen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ja, wir segnen euch vom Haus des Herrn. Und dann werden wir ihn segnen. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Oh Mann, hey, boah. Wenn wir so leben, wenn unser Glaube so Auswirkungen hat in unserem Leben, dann werden wir zum Segen, Leute. Dann können wir diese Stadt auch wirklich segnen. Dann ist es keine Strategie und keine charismatische weiß nicht was und keine, ach, wir sind dann ein Segen und wir können einfach segnen. Ja, weil wir, wow, mit Gott leben. Ja. Und dann steht, der Herr ist Gott und hat uns erleuchtet. Danke für das Lied, Jürgen. Der Herr ist Gott und hat uns erleuchtet. Und dann bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Festopfer, ne? Kein Schuldopfer. Ein Festopfer. Ja, noch feiern als Gemeinde. Oh, das wünsche ich mir, dass wir richtig jubeln und tanzen. Nicht bloß mal, was Silvester feiern, das wird auch schön. Ja, aber wir werden mal feiern, dass Leute sich taufen lassen, und in dieser Taufe zum Ausdruck bringen, hey, ich war ein Stein, den die Bauleute am Schluss bloß noch verwerfen konnten. Aber jetzt bin ich zum Eckstein geworden. Das ist durch den Herrn geschehen. Ja, oder wünsche ich mir, dass wir ein Festopfer haben werden. Ja. So, du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Danke dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig. Amen.